Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Lasst uns den ganzen Sperrmüll retten, der bis in die 90er Jahre geht, weil da stecken so viele Ressourcen drin und so viele Qualitäten. Also man kann wirklich aus diesen Sachen richtig coole Hingucker machen. Es gibt so, so viele Möglichkeiten und vor allem sind es halt Möbel mit wirklich richtig super Ressourcen, ne, an Vollholz. Die sind nicht kaputt zu kriegen, auch für die nächsten paar hundert Jahre nicht.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo, liebe Grünländerinnen und Grünländer. Wir reden ja immer wieder von Kreislaufwirtschaft und systemischer Veränderung, aber die beginnt ja ganz oft im Kleinen. Zum Beispiel mit Upcyclen. Also wenn ihr alten Materialien oder Möbeln oder ähnliches ein zweites und vielleicht sogar besseres Leben schenkt. Und jetzt möchte ich mal gerne wissen, Jana, hast du in deinem Zuhause was Abgecyceltes, was dir direkt einfällt?
Da fällt mir eigentlich sofort mein Regalbrett im Bad ein. Das habe ich mal vor ein paar Jahren auf dem Flohmarkt entdeckt und dann selbst zu Hause ein bisschen aufgemöbelt. Also das war so weiß gestrichen und auch zu lang für die Wand, die es kommen sollte. Also habe ich es dann eben zugesägt und abgeschliffen. Und also muss ich sagen, es war ein bisschen herausfordernd mit so mittelmäßigen Werkzeugen und dann auch so in der Sommerhitze mit Maske und Sicherheitsbrille und allem. Aber es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht und ich erfreue mich halt jeden Tag daran und freue mich eben auch, dass ich es gebraucht gekauft habe und es jetzt hier so ein zweites Leben bei mir hat.
Das ist es ja auch, was da immer so ein bisschen mitschwingt, gell? Einerseits ist man total stolz und man hat auch irgendwie ein besseres Gewissen, weil man eben nicht losgezogen ist und direkt was Neues gekauft hat. Mir ging es so, vor einigen Jahren haben wir wirklich eine Odyssee hinter uns gehabt, um tatsächlich nach Schuhschränkchen zu suchen, also so diesen klassischen Kommoden, ihr kennt sie bestimmt alle, bis wir dann über eBay Kleinanzeigen tatsächlich zwei sehr hübsche Exemplare aus Vollholz gefunden haben, die wir auch so ein bisschen noch repariert haben, mit Kreidefarbe neu gestrichen. Und die stehen bis heute in meiner Wohnung. Finde ich nach wie vor wirklich schön. Aber darum soll es jetzt nicht nur gehen, sondern insbesondere darum, warum Upcycling eben nicht nur ein gutes Gefühl, sondern auch ganz real einen Zugewinn für Umwelt und Klima bedeuten. Und vor allem kriegt ihr auch relativ handfeste Tipps, um im Wording zu bleiben, für eure eigenen Projekte. Im Interview haben wir uns dazu die Besitzerin einer Familienpolsterei eingeladen, die in die Jahre gekommene Möbelstücke wieder auf Vordermann bringt. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Julia
und Jana. Julia, ich weiß ja, du bist auch Pferdemädchen.
Ja, und ich fühl's.
Und ich war ja früher, vor allem als Kind, Jugendlicher, auch so richtiges Pferdemädchen und dementsprechend auch großer Fan des Films Seabiscuit, falls du den kennst.
Ja, sag mir was.
Also es geht um Pferderennsport, das ist leider sehr verwerflich, aber das steht auf einem anderen Blatt. Mir geht es nämlich eigentlich um ein Zitat aus dem Film, das mir tatsächlich immer im Gedächtnis geblieben ist seitdem. Und zwar, man wirft doch nicht ein ganzes Leben weg, nur weil es ein bisschen beschädigt ist. Das gilt eben nicht nur für Menschen und Pferde, sondern auch für Gegenstände. Vor allem in unserer Konsumgesellschaft, in der es ja meistens doch am besten und einfachsten ist, immer alles neu zu kaufen. Und klar, das soll dann immer auch möglichst noch leicht zu bekommen und billig sein. Die heilige Dreifaltigkeit, die uns leider allen
das
eher
Bösen,
schadet.
Möchte ich gar sagen.
Auf die Lage.
Ja, die heilige genau. Dreifaltigkeit des Bösen. Denn ja, was dann irgendwie nicht mehr für gut befunden wird, kommt einfach weg. Nur, dass so dieses echte Weg eigentlich gar nicht existiert, sondern es ist dann nur irgendwie woanders in einem anderen Zustand. Und man muss ganz ehrlich sagen, Deutschland muss sich da ganz klar bessern, denn kaum ein anderes EU-Land produziert so viel Müll wie wir in Deutschland. Und zwar sowohl den normalen, also klassischen Müll, an den man so denkt, aber eben auch Sperrmüll. Wir haben dem Thema sowieso schon mal eine ganze Folge gewidmet. Hört da gerne rein, verlinken wir euch auch in den Shownotes. An der Stelle aber nochmal einen Schritt zurück, was Abfall und Müll anbetrifft, denn eigentlich gibt es in der EU seit mittlerweile 15 Jahren eine Abfallhierarchie. Die sieht Folgendes vor, nämlich die Abfallvermeidung. Da fällt dann beispielsweise auch das Verbot von umweltgefährdenden Stoffen drunter, wie FCKW, ihr erinnert euch sicherlich. Genauso wie die Vorbereitung zur Wiederverwendung. Das heißt, eben Mehrwegsysteme oder die Second-Hand-Nutzung sollen hier von vornherein schon mit vorgesehen sein. Dann das Recycling durch sogenannte stoffliche Verwertung. Das heißt konkret, der Abfall wird so aufbereitet, dass man daraus wiederum Sekundärrohstoffe gewinnt, die man weiterhin verwenden kann. Die sonstige Verwertung, also beispielsweise energetische Stoffe, die werden dann verbrannt oder vergast, um daraus zumindest noch Energie zu gewinnen. Und als letztes die Beseitigung, also die klassischen Deponien, die wir so kennen.
Genau. Und diese Hierarchie von, ach, wir vermeiden eigentlich alles bis hin zu, wir deponieren nur ganz, ganz wenig, ist natürlich in der Theorie total schön, wird real aber eben nicht so wirklich umgesetzt. Denn ihr wisst es vermutlich, entweder durch uns oder durch 5000 andere Quellen, der größte Teil unseres Mülls wird einfach verbrannt oder deponiert. Und tatsächlich recycelt wird nur ein erschreckend kleiner Teil. Und klar, das ganz große Problem ist natürlich Plastik. Denn nur weil etwas auch theoretisch unter Laborbedingungen recycelbar ist, heißt das noch lange nicht, dass das in der echten Welt passiert, weil es dort nämlich einfach extrem aufwendig und kostenintensiv ist. Und vor allem vermischte oder verschmutzte Stoffe werden aus genau diesen Gründen meist so aufbereitet, dass ihre Qualität im Anschluss schlechter ist. Das kann man verschlimmbesser nennen, aber auch Downcycling nennen. Das ist so der offizielle Begriff. Und vor allem bei Kunststoffabfällen findet meistens nur ein Downcycling statt, weil Polymere, aus denen Kunststoffe ja bestehen, einfach zur Degradierung neigen und vor allem auch durch die ganzen Zusatzstoffe, wir kennen es, Farbstoffe, Weichmacher und Co.
Allerdings muss man sagen, es gibt auch einige Sorten, die sich recht gut Sorten recyceln lassen, PET beispielsweise. Und da möchte ich nochmal eine Studie anbringen von der NGO Zero Waste Europe. Es werden europaweit ca. 60% der PET-Flaschen gesammelt und 50% recycelt. Allerdings, neue PET-Flaschen enthalten nur in etwa 17% Rezyklat. Und 3/4 des Rezyklats aus diesen Flaschen landet zwar wieder in Verpackungen, Achtung Greenwashing ehrlich gesagt an der Stelle, etwa 15% davon gehen auch in die Modeindustrie, denn dieses recycelte Polyester ist ganz nett fürs Image, wenn man das irgendwie draufschreiben kann. Die Kleidungsstücke wiederum, und da ist jetzt tatsächlich das Problem, kommen aber nicht zurück in den Kreislauf, sondern wandern auch langfristig wahlweise auf Deponie oder Verbrennungsanlage. Ihr erinnert euch, in der Hierarchie ganz weit unten.
Und natürlich setzen sie bis da noch jede Menge Mikroplastik frei. Da haben wir eine ganze Folge gerade zu gemacht.
An der Stelle empfehlen wir euch zweierlei. Zum einen unsere Mikroplastikfolge, recht aktuell. Auch hier kommt es wieder zur Sprache. Und zum anderen eine NDR-Doku, die nennt sich Plastik, die Recycling-Lüge, falls ihr da noch mal tiefer in dieses Thema einsteigen wollt.
Wir sind ja eh große NDR-Doku-Fans in diesem Haus. Aber da hat so ein Team echt ein Jahr lang recherchiert und echt erschreckende Bilder und Fakten eingefangen. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und genau, was ist denn eigentlich Recycling? Also wenn man es mal sich anguckt, Recycling, also eigentlich in diesen Kreislauf wieder einführen, das wäre so das Ideal, aber wahres Recycling, bei dem ein Produkt quasi unendlich oft in seine Bestandteile zersetzt und dann wieder zu einem gleichwertigen Produkt verarbeitet werden kann, findet eben leider kaum statt. Klar, glücklicherweise gibt es mittlerweile auch immer mehr Unternehmen, in der Regel noch leider kleine Startups, aber oft, die so kreislauffähige Produkte und Materialien entwickeln. Und viele bieten da zum Beispiel auch an, die eigenen abgenutzten Produkte wieder zurückzunehmen und tatsächlich zu recyceln, also so zu verarbeiten, dass aus ihnen wieder Produkte derselben Qualität entstehen können, seien es Yogamatten oder auch ganze Möbel. Aber die Frage ist dann natürlich auch noch, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Recycling und Upcycling?
Also beim Upcycling werden gebrauchte Gegenstände und Müll bzw. Abfall in neue Produkte verwandelt und somit wiederverwendet. Im Gegensatz dazu Recycling, oder Jana hatte den Begriff vorab ja schon genutzt, Downcycling, denn dort wiederum zerlegt man die Gegenstände in ihre ursprünglichen Bestandteile. Beim Upcycling verarbeitet man sie ja in ihrem aktuellen Zustand so, und das ist jetzt schon der Name, daher kommt sozusagen das Up, dass sie eine qualitative Aufwertung erfahren. Was heißt das jetzt ganz konkret? Am Beispiel Kleidung. Laut dem Statistischen Bundesamt hat Deutschland im letzten Jahr über, und jetzt kommt wieder eine immense Zahl, 460.000 Tonnen Altkleider und andere gebrauchte Textilwaren exportiert. Das sind pro Kopf umgerechnet 5,5 Kilogramm, also wirklich eine Masse, wenn man mal überlegt, was so ein Shirt wiegt. Damit sind wir weltweit auf Platz 2, lediglich die USA exportieren eben noch mehr.
Genau, und klar, wir sagen es immer wieder, solltet ihr deshalb auch bewusst und wenig kaufen, aber ihr könnt eben auch mal schauen, ob ihr gebrauchte Kleidungsstücke nicht einfach upcyclen könnt. Also das können Stücke aus eurem eigenen Schrank sein, aber auch von FreundInnen, Familie oder aus dem Secondhand-Laden zum Beispiel. Und zur Inspiration findet ihr da wirklich unzählige Videos auf YouTube oder anderen Plattformen, vor allem unter dem Suchbegriff Thrift Flip, also wenn Leute Sachen gethriftet haben, also gebraucht, gekauft haben und die dann flippen sozusagen, also in neue Gegenstände oder neue Kleidungsstücke eben verwandeln. Denn das ist wirklich so, also teilweise wird die Kleidung nur ein bisschen angepasst an die Körperform oder eben an die aktuelle Mode. Teilweise werden die Sachen auch zu komplett anderen Dingen umgestaltet. Also ich habe da Sachen schon gesehen, da nehmen dann Leute echt irgendwie, weiß nicht, so ein längeres Hemd oder sowas und machen daraus einen Zweiteiler oder keine Ahnung. Also klar muss man auch ein bisschen Skills haben, aber man kann auch echt mit einfachen Dingen anfangen und Nähmaschinen gibt es gebraucht, sehr günstig. Ich habe meine damals für, glaube ich, 30, 40 Euro gekauft, die habe ich seit Jahren. Und auch hier findet ihr wirklich unzählige kostenlose Online-Tutorials für den Einstieg, wo euch dann die Grundlagen erklärt werden. Und ich finde, Nähen ist wirklich sehr niederschwellig, also im Gegensatz zu anderen Handarbeitstechniken kann man das wirklich sehr schnell lernen und sehr schnell ziemlich coole Sachen damit machen. Und genau, in den Shownotes haben wir auch einiges verlinkt. Da findet ihr viele Anleitungen aus unseren Landidee-Heften. Da machen wir nämlich auch tatsächlich sehr viele Sachen zum Thema Upcycling. Zum Beispiel Taschen aus alter Kleidung oder auch Girlanden aus Stoffresten.
Also tatsächlich eine Tasche aus alter Kleidung in Form eines Hemds. Dazu gibt's auch die ganz konkrete Anleitung in den Shownotes. Habe ich auch schon mal nachgemacht. Das fand ich sehr hübsch. Wenn ihr andererseits irgendwie so gar keine Lust und Zeit habt oder der Meinung seid, ihr habt vielleicht nicht das nötige Talent, um Kleidungsstücken, Möbeln oder ähnliches mal eine frische Kur zu verpassen, dann könnt ihr euch natürlich auch an Profis wenden. Und wir haben uns heute eine eingeladen, nämlich Ariane Kraftschick, die Geschäftsführerin der Polsterei Kraftschick, die sich aufs Wiederaufmöbeln spezialisiert hat, wenn man so will. Das Polsterhandwerk wird in ihrem Familienbetrieb schon in zweiter Generation fortgeführt und dabei spielen Nachhaltigkeit, Langlebigkeit, Qualität und auch regionale Arbeitsprozesse eine große Rolle, wie sie uns gleich verrät.
Liebe Ariane, erstmal herzlich willkommen im Grünland. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Ihr habt ja so eine Traditionspolsterei, also sehr spannendes Geschäft. Was sind denn da so typische Gegenstände, mit denen KundInnen zu euch kommen?
Bei uns kommen natürlich die Kunden hauptsächlich mit ihrem Möbel, also mit Polstermöbel, wie unsere Polsterei ja auch schon heißt. Kommen die Kunden mit Möbeln aus den vergangenen Zeiten, sei es irgendwie der moderne Stuhl, der 3 Jahre alt ist oder halt auch der Stuhl, der 100 Jahre alt ist oder Sofa. Regale haben wir auch schon. Früher hat man so in den 60ern, 70ern hat man gern Türen bezogen.
Stimmt, ja.
Sowas haben wir auch gemacht. Eigentlich machen wir alles. Alles, was der Kunde irgendwie upcyclen will oder reparieren möchte. Wir haben auch ganz oft Sofas, die nur so 6 Jahre alt sind, wo irgendwas durchgebrochen ist oder wo irgendwas, ein Stuhl muss geleimt werden. Eigentlich alles, was so in dieser Richtung Einrichtung, Wohnen angeht, was die Polsterbereiche angeht. Das cyclen wir ab oder reparieren es, je nachdem, was der Kunde wünscht. Und manchmal machen wir auch ganz verrückte Einzelteile raus. Also ist spannend. Ist wirklich, jedes Teil ist ein Einzelstück und es ist richtig, richtig spannend, was aus so einem Einzelstück irgendwie entstehen kann.
Vielleicht kannst du da auch schon mal direkt ein paar Beispiele für uns mitgeben. Was sind denn so die außergewöhnlichsten Projekte oder so besonders schöne Erlebnisse, die du mal mit uns teilen kannst? Mit Sicherheit dann auch mit glücklichen KundInnen verbunden im Nachgang.
Also es gibt natürlich immer am meisten, also gibt es diese Klassiker, Ohrensessel oder Cocktailsessel. Das sind dann auch oft Erinnerungen von Oma, Opa. Wir haben aber halt auch schon ganz viel alte Sofas, so Loriot-Sofas kann man sich immer ganz gut vorstellen, was dahinter so steht. Oder Sofas aus der Gründerzeit. Und diese Sofas sind ja auch ganz viel im Krieg, waren die ja da. Und dann haben die Leute im Krieg immer ganz viel Sachen versteckt und wir finden die dann. Ein Mitarbeiter hat mal so ein altes Bild gefunden, so ein kleines Gemälde. Der Kunde konnte damit überhaupt nichts anfangen. Oder wir finden in Sofagarnituren oft so Gameboy-Spiele oder sowas, was man so in den 90er Jahren hatte oder Kassetten oder Uno oder also Spielzeug hauptsächlich. Also es ist immer aufregend. Die Kunden schämen sich dann meistens. Oh Gott, hoffentlich war da nichts Schlimmes oder so. Nein. Das ist normal. Also das ist immer so ein bisschen auch aufregend, was steckt in den Möbeln drinnen.
Das erzählt ja mit Sicherheit so ein bisschen auch was über die Besitzer oder Vorbesitzer, je nachdem. Ist ja dann doch sehr individuell, was ihr da so an Geschichten wahrscheinlich auch zutage fördert.
Also das ist auf jeden Fall sehr interessant zu gucken. Vor allem steht oft in diesen ganz alten Möbeln, die so vor 100 Jahren noch, also vor dem Krieg hergestellt worden sind, wo sie hergestellt worden sind und wer. Wir haben zum Beispiel so ein Sofa gemacht. Das kommt aus so einem Dorf hier in der Nähe von Wolfenbüttel. Und genau in diesem Dorf wurde das Sofa auch mal hergestellt. Das war sehr lustig, weil die Leute da hier zugezogen sind und überhaupt nicht wussten. Aber wir haben es übernommen von den Vorgängern. Das ist auch so ein bisschen Geschichte, ne? Wenn man dann googelt irgendwie oder guckt. Ja, wir hatten hier auch mal ein Polsterer im Dorf und ja, so hieß der auch. Und wer hat's gemacht? Also das ist schon interessant. Und viele haben natürlich irgendwelche Möbelstücke auch von dem Opa, der mal Schreiner war, die selbst entworfen hat. Oder aus irgendeinem Schloss oder irgendwas Geschichtliches hier in der Region. Es ist natürlich immer aufregend für alle.
Total. Du hast jetzt aber auch gesagt, dass auch einige wirklich mit relativ modernen Möbeln kommen. Sind das dann aber auch wirklich sehr teure Qualitätsstücke, wo man sagt, okay, da lohnt es sich auch, das nochmal aufpolstern zu lassen oder so? Oder ist das einfach so eine grundsätzliche Einstellung sozusagen? Also wenn wir es nicht mehr mögen oder wenn es ein bisschen durchgesessen ist, dann lassen wir es aufpolstern, egal wie teuer es vorher war.
Also es gibt da so einen Mittelwert. Also viele sagen dann natürlich und lassen sich eine Kalkulation machen und sagen, kann ich ja neu kaufen? Na klar, aber die Qualität ist halt eine andere wie vor 20 Jahren, wenn das Sofa jetzt 20 Jahre alt ist. Dann kommen welche mit neuen Sofas, wo sie viel Geld bezahlt haben und die halt schon nach 5 Jahren irgendeinen Schaden haben. Also das ist wirklich individuell. Dann gibt's welche, die sagen, ich war jetzt irgendwie in 10 Möbelhäusern und ich finde einfach nicht das, was in unsere Einrichtung passt. Oder die Räume passen nicht. Oder sie lieben einfach die Garnitur. Die haben sie schon 25 Jahre und sagen, ich will nichts anderes. Ich will nur eine andere Farbe. Und die Polsterung ist halt durchgesessen. Das gibt's auch. Also es wird in den Jahren, es wird immer ein bisschen mehr. Das merkt man, dass die Leute wieder so gucken wollen. Ich muss ja nicht immer alles gleich wegschmeißen. Und daran kommen die halt auch und fragen uns natürlich gerne, wie teuer ist denn sowas? Was ist das für eine Kalkulation? Was muss ich rechnen? Kann man das überhaupt upcyclen? Es ist leider auch nicht alles upcyclebar. Gerade die neuen Sachen, da ist wirklich so 70%, was man nicht upcyclen kann mehr.
Woran liegt das dann?
Die Qualität vom Innenleben eines Polstermöbelstücks, zum Beispiel Stühle. Es gab diese Stuhlsessel, weiß nicht, vor 2, 3 Jahren. Die sehen aus wie kleine Sesselchen. Und wenn man die mal aufgemacht hat, da ist nur noch Hartplastik und Aluminium drin. Und in so ein Polstermöbel gehört eigentlich Vollholz, Eisen und wirklich hohe Qualität. Also das ist ein Witz, was da heutzutage drin ist. Und die Kunden sind natürlich baff, wenn sie 400 Euro für so einen Stuhl gezahlt haben.
Das heißt, du würdest aber wahrscheinlich dafür plädieren, dass man einfach auch schon beim Neukauf von so einem Möbel drauf guckt, dass man entsprechende Qualität und entsprechende Materialien da in der Verarbeitung vorfindet, damit man im Zweifel eine Möglichkeit hätte, so ein schönes Stück auch wirklich länger zu behalten und im Zweifel dann wieder aufwerten zu lassen.
Nein, also es ist schwierig geworden in der heutigen Zeit, so aus der Erfahrung heraus. Also es gibt natürlich so Labels, es gibt so 2 Firmen, die ich wirklich empfehle, 2, 3, wo ich sage, da können Sie Neuware kaufen, vom Rest halte ich mich zurück, muss ich sagen, weil auch wenn dann Label draufsteht, ist da wirklich oft gespart worden an allen Ecken. Das sehen wir ja. Also wir haben ja das Innenleben auf unseren Operationstisch in der Werkstatt. Das ist schwierig. Also ich finde es wirklich schwierig, da irgendeine Empfehlung zu geben, weil man kann nicht reingucken und wir haben im Gegensatz zu dem wirklich schlechte Erfahrungen gemacht.
Also dann doch lieber das Dachbodenstück auftreiben und gucken, dass man das wieder aufmöbelt.
Für meine persönliche Meinung her würde ich sagen, auf jeden Fall lasst uns den ganzen Sperrmüll retten, der bis in die 90er Jahre geht, weil da stecken so viele Ressourcen drin und so viel Qualitäten. Also selbst so ein Sofa, wenn wir jetzt mal von Sofa reden, von so ein Loriot-Sofa, das ist ja in den Köpfen immer drin, jeder weiß, was ein Loriot-Sofa ist. Diese Sofas sind eigentlich nicht kaputt zu kriegen. Die kriegen eine Polsterung, die hält so zwischen, das ist die traditionelle Federschnürung, zwischen 50 bis 100 Jahre. Und man kommt so meistens nach 30 Jahren und bezieht und lässt es so leicht aufarbeiten nochmal. Und selbst wenn, die bestehen ja auch aus Vollholz, muss man immer dazu sagen, selbst wenn da irgendwas, dann wird es neu gedübelt, neu verleimt. Also man kann wirklich aus diesen Sachen richtig coole Hingucker machen. Man kann es auch hochmodern gestalten. Man kann das Design ein bisschen verändern. Es gibt so, so viele Möglichkeiten. Und vor allem sind es halt Möbel mit wirklich richtig super Ressourcen an Vollholz. Die sind nicht kaputt zu kriegen, auch für die nächsten paar hundert Jahre nicht.
Und wie ist das eigentlich? Schafft ihr dann auch so WiederholungstäterInnen sozusagen, die mal mit einer Sache zu euch kommen und dann so ein bisschen Blut lecken und sagen, oh, dann habe ich auch noch 10 andere Teile oder wenn mal wieder was anfällt, dann komme ich wieder?
Das haben wir ganz oft. Also wir haben wirklich so Stammkunden, die dann einmal gesagt haben, oh, total cool, was ihr hier gemacht habt, hätte ich ja gar nicht gedacht und so. Und das kann man machen. Also das haben wir natürlich, weil wir halt auch diese Individualität haben. Also ihr kriegt hier bei uns Stoffe, die kriegt ihr sonst nicht auf dem Markt so oder in Möbelgigantenhäusern. Und das macht auch einfach Spaß, weil sie auch merken, zum Beispiel Cocktailsessel kauft man jetzt bei so einem Möbelgiganten für 3 Jahre, dann sind die irgendwie schon kaputt und durchgesessen und hier kommen die halt nach, wir cyclen die jetzt so gesehen nach 50, 60 Jahren erst ab. Hat natürlich was mit Benutzung zu tun, aber die kommen immer wieder, weil sie es dann auch lieben, weil sie die Qualität auch spüren.
Und abgesehen davon habt ihr ja auch, ich sag mal, für den Freizeitbereich einiges so im Angebot. Also so ein bisschen außergewöhnlichere Services. Ich meine jetzt ganz konkret so im Hinblick auf Wohnwagen, Boot, Auto und so weiter. Kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, was ihr da so alles anbietet und was man überhaupt machen kann?
Also mit dem Wohnwagen, das ist ja auch so, wird immer mehr, merkt man auch, dass die wieder komplett neue, die Auflagen polstern wir zum Beispiel komplett neu, beziehen die neu. Dann haben die manchmal auch so ein hässliches Design mit so Inzügen oder Steppungen. Das kann man alles ändern. Und wir gucken halt individuell, was wir der Kunde oder die Verkleidungsteile im Wohnwagen, die kann man auch dann abbauen und neu beziehen. Oder Matratzen findet man ja oft nicht auf Maß. Die stellen wir dann auch für den Wohnwagenbereich her. Autobereich eher so Oldtimer. An Autositzen mit Airbag gehen wir nicht dran. Da braucht man auch nochmal so eine super Sonderausbildung. Das sind auch so Sachen. Jedoch machen wir auch Autositze. Ne? Autositze, gerade Oldtimer, ältere Autos, ist gar kein Thema. Boote haben wir auch schon gemacht. Das gehört ja auch. So Sattlerarbeiten sind das ja eigentlich so eher die Richtung. Jedoch muss ich sagen, unsere Firma gibt es jetzt schon 57 oder 58 Jahre und irgendwie machen wir eigentlich immer das, was geht. Also wir haben sehr kreative Menschen in der Werkstatt und die finden auch immer eine Lösung.
Dann gehen wir doch vielleicht mal direkt auch in eure Werkstatt. Wie darf man sich das denn vorstellen? Wie sieht's denn bei euch so aus vor Ort? Was sind da für Gewerke? Was sind da für Materialien? Kannst du uns da mal so ein bisschen vielleicht mitnehmen?
Jeder Mitarbeiter hat auf 2 Böcken und eine Holzplatte drauf, muss man sich vorstellen. Das sind die Operationstische der jeweiligen Mitarbeiter. Jeder hat so seinen Bereich und natürlich darf der Tacker nicht fehlen. Es tackert, also wenn man bei uns in die Werkstatt, dann tackert das auch immer so. Man hört also viele Geräusche. Dann haben wir Nähmaschinen. Wir arbeiten natürlich auch an der Nähmaschine, Industriemaschinen. Die rattern auch immer so ganz toll. Ich liebe dieses Geräusch, wenn ich da morgens reinkomme. Also, es ist auf jeden Fall eine Soundakustik. Ich versuche es auch manchmal mal darzulegen in unseren Werkstatt-News. Und was haben wir noch? Also Nähmaschinen, Kettelmaschine, Schneidebrett, also haufenweise Stoffe, Kunstleder, Echtleder liegt da rum. Eine Werkbank mit sämtlichen Schraubenzieher. Man muss natürlich auch so eine Zwinge haben, Zwingen zum Leimen. Und haufenweise Möbel natürlich von den Kunden, die schon neu sind, die schon wieder raus sind, rausgehen können oder die natürlich noch auf die Operationstische müssen. Und dann gibt es natürlich auch diesen Afrik, haben wir auch ganz viel. Afrik ist getrocknete Palmfasern. Das ist, daraus wird der Fasson gemacht für, oder die Fasson ist so eine traditionelle Polsterung, eine natürliche Art. Sowas haben wir auch. Natürlich Kreissäge und was man alles so braucht. Es gibt richtig spannende Sachen zu entdecken bei uns in der Werkstatt. Also unser Kind findet den Mülleimer zum Beispiel am interessantesten. Da gibt es Stoffreste, Klammer, Holzsachen. Es ist wirklich zum Basteln eine Menge zu finden.
Das klingt total spannend. Und ja, auch aus den Überresten lässt sich im Zweifel vielleicht auch noch irgendwie was fertigen oder upcyclen.
Das machen wir auch. Wir bieten natürlich auch immer gern so Reste an für Kindergärten und sowas. Ne? Und größere Reste heben wir selber auch auf und benutzen das als innere Zugfäden, also Stoffe. Damit werden dann die Stoffe nochmal von innen gezogen. Also es landet ehrlich gesagt wenig im Müll.
Sehr cool. Und zusätzlich zu eurer Werkstatt habt ihr auch noch so einen Concept Store. Kannst du uns vielleicht da noch ein bisschen was zu erzählen, was ihr da so anbietet, was da das Konzept tatsächlich ist?
Das Konzept ist irgendwie daher, ich habe früher mein Studium mal bezahlt mit Flohmarkt, habe exzessiv Flohmarkt betrieben, habe 3 bis 4 Mal die Woche Flohmarkt gemacht und ich habe so einen Hang irgendwie zu alten Möbel, Vintage, Dekorationsartikel und das war halt vor ein paar Jahren immer mehr Thema, wo ich gesagt habe, ich finde es so schade, Bleikristall wird bei irgendwelchen modernen Läden neu gekauft, in einer neuen Vision, was kein echtes ist, aber die alten werden im Müll, landen im Müll, hohe Qualität drin steckt und dann haben wir 2020 im Endeffekt unsere Ladenfläche ein bisschen erweitert, weil wir im vorderen Haus ist eine Firma ausgezogen und dann haben wir diesen Concept Store entwickelt und haben dann uns zur Aufgabe gemacht, Sachen, die eigentlich in einem Sperrmüll wandern, die immer noch sehr stylisch sind und benutzbar sind, anzubieten, haben auch noch Nachhaltigkeit mit reingenommen. Tranquilo zum Beispiel ist so eine Firma, die wir mit anbieten, nachhaltige Produkte, regionale Produkte in unserem Concept Store, auch unsere Sperrmüll gesammelten Objekte, Polstermöbel wie Cocktailsessel oder Sofas haben wir auch in unserer Werkstatt abgecycelt und haben die natürlich neu designt und die könnt ihr bei uns im Shop kaufen.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sichere dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Okay, cool.
Kreidefarbe kann man da erwerben. Es gibt wirklich einiges zu sehen, Geschenkartikel, Tapeten, Teppiche und. Auf jeden Fall sehr aufregend. Und alle lieben unsere Schaufenster. Also alle sagen, oh, ihr Schaufenster, Frau Kraftschick, die sind so schön. Ja, vielen Dank.
Sind ja auch mit Sicherheit hübsche Dinge, die es da zu bewundern gibt. Und wie wir gerade gehört haben, habt ihr auch einiges so im Portfolio für all diejenigen, die selbst mal Hand anlegen möchten. Gibt es denn auch eine Möglichkeit, dass man von euch lernt, wie man an so ein Upcycling-Teil dran geht? Also für all diejenigen, die ein paar alte Stücke aufmöbeln wollen, haben die irgendwie eine Chance, da so ein bisschen Fachexpertise mitzukriegen?
Also im Polsterbereich haben wir darüber jetzt auch schon mal gesprochen im Team und unser Geselle, unser frisch ausgelernter Geselle ist bereit dafür, dass wir mal so Grundkurse machen für Polsterarbeiten bei Stühlen zum Beispiel. Da geht das. Das andere dauert echt sehr, sehr lange, um das professionell zu lernen. Das ist nicht so einfach. Mit Stühlen haben wir auf jeden Fall vorgelegt, dass wir mal so Sitzflächen anbieten wollen, dass wir so Polsterkurse anbieten, einfach für nächstes Jahr. Es ist so in der Planung, dass jeder selber mal gucken kann, wie kriegt man die Klammern da raus, was steckt überhaupt alles in so ein Innenleben drin und wie wird das alles verarbeitet. Was ich noch anbiete seit diesem Jahr sind Kreidefarbengrundkurse. Ich cycle auch Möbel noch nebenbei ab. Das mache ich so nochmal für meinen Bereich vorne. Habe ich auch nochmal so eine Ecke, da mache ich Schränke mit Kreidefarbe neu, verschiedene Techniken mit Schablone und es ist schon eine Technik für sich und da bieten wir natürlich Kreidefarbenkurse an. Die wurden dieses Jahr auch gut angenommen. Wir haben noch einen im November und da erkläre ich wirklich, wie kann man Kreidefarbe, es ist kinderleicht, das kann wirklich jeder und das Geile ist, man hat einfach dieses Ergebnis, was einen dann so flasht. Dann ist man so in diesem Flow drin und denkt so, oh, geil und jetzt das Ergebnis da wunderschön und wenn es dann doch nicht schön wird, dann mache ich das einfach alles mit Wasser und Seife ein bisschen wieder runter und fange von vorne an. Also das bieten wir auch an. Wir versuchen natürlich auch immer mehr so ein bisschen transparenter zu werden, dass die Menschen wissen, was machen wir im Handwerk überhaupt und dass es einfach mehr zur Wertschätzung wiederkommt, zu solchen alten Dingen oder halt auch zu unserer Arbeit.
Immer ein schönes Anliegen. Und wie ist das eigentlich? Fällt es dir dann auch schwer, diese ganzen schönen Möbel abzugeben? Wie sieht's bei euch zu Hause aus? Steht da alles voll oder?
Ich habe ein Lager. Nein. Okay. Also unsere Wohnung ist natürlich auch, wir leben nur aus dem Sperrmüll hauptsächlich. Klar, wir haben aber auch so ein paar Sachen, die man notwendig neu kaufen musste leider. Aber wir versuchen erstmal aus alten Sachen alles neu zu kreieren. Haben viele alte Unterschränke und sowas. Ich bin eigentlich immer dankbar, wenn die Leute das kaufen, weil ich dann auch weiß, das Leben, diese Möbel haben auch so viel menschliche Energie ja auch mal verbraucht. Und es ist so schön, das weiterzugeben im neuen Design, dass es jemand schätzt und sagt, hier, ich kaufe bei euch regional und verstehe auch das, eure Arbeit dahinter. Und ich finde es eigentlich schön. Ich habe zum Beispiel eine Kundin, die hat gesagt, ich mache jetzt mal ein Reel von euch. Meine ganze Einrichtung, die hat mehrere Wohnungen in verschiedenen Städten, ist eigentlich alles nur Kraftschick-Möbel. Das ist total cool irgendwie. Oder wenn ich zu Freunden komme, die irgendwas von uns haben, ja, ist Kraftschick. Also es ist ein bisschen schräg manchmal, weil das so aus unserer Vision irgendwie entstand. Aber es ist total schön, weil es ist halt ganz viel Dankbarkeit auch dahinter für uns.
Also wenn man sich auch bei euch mal so ein bisschen umguckt, auch so auf Instagram, die Vorher-Nachher-Ergebnisse teilweise mal vergleicht, das ist schon wirklich ziemlich irre, was da aus so Stücken entstehen kann und wie es da auch immer so ein Teil der Persönlichkeit nochmal mit reingibt in diese neuen Stücke. Und das ist ja wirklich super spannend, was ihr da für unterschiedlichste Dinge schon umgesetzt habt.
Und das Verrückteste immer ist mal, wenn man einen Stoff mal auf einem Möbelstück hat, dann wird dieser Stoff irgendwie die nächsten 6 Möbelstücke manchmal verarbeitet. Also individuell, also wirklich jeder. Der eine hat einen Sessel, der andere hat einen Stuhl und jedes Teil sieht einfach anders aus.
Cool, also klingt alles sehr schön. Ich muss mal schauen, ich muss gestehen, bei mir in der Nähe gibt es nur ein Secondhand-Möbelgeschäft, auch vor dem ich wirklich weiß, dass so völlig absurde Öffnungszeiten hat, zu denen ich nie kann. Aber genau, wie du sagst, also man muss da echt mal ein bisschen mehr Ausschau danach halten, nach so kleinen schönen Läden in der Gegend, wo man irgendwie auch öfter hingehen kann und immer mal wieder stöbern kann. Klingt sehr nett.
Ich empfehle da auch gerne Haushaltsauflösungen. Weil Haushaltsauflösung ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Die Leute machen ja auch kaum noch Sperrmüll. Die werden in irgendein Unternehmen wird beauftragt, die Wohnung zu räumen. Und daher sind dann so eine Haushaltsauflösung natürlich immer am allerbesten.
Auch nochmal ein guter Tipp.
Das fördert wahrscheinlich auch wirklich nochmal Schätze zutage. Eigentlich ein bisschen schade, dass auch so bei mir in der Region gibt es das relativ flächendeckend so Hausratsammelstellen oder auch so in Richtung Sozialkaufhäuser. Und das hat leider, finde ich, immer ein bisschen so eine negative Konnotation oder sehr viele scheuen davor zurück, dort sich irgendwie mal umzugucken und zu stöbern.
Die sind auch leider auch oft vielleicht nicht so schön aufgemacht, muss man ja leider
das
sagen.
Das hat halt oft wirklich so diesen Fabrikhallen-Flair und zeitgleich will man natürlich auch Bedürftigen irgendwie sozusagen nichts wegnehmen, in Anführungszeichen. Aber auch manchmal lohnt es sich wirklich, da so ein bisschen durchzugucken, finde ich. Wenn man das Ambiente mal ausblenden kann, sind da teilweise wirklich Schätze zu finden.
Wir haben auch ein Sozialkaufhaus hier in Wolfenbüttel. Ich kann immer nur sagen, die sind dankbar über jeden, der kommt. Wenn man so denkt, Sozialkaufhaus. Aber auch da wird geguckt, wenn es einen Wert hat, wird es auch dementsprechend ein bisschen angelehnt, weil es ist ja auch für einen guten Zweck der Kauf.
Genau so ist es. Ich glaube, da muss man sich einfach freimachen von, dass man da jemandem was wegschnappt, sondern also alle Mittel, die darüber ja zustande kommen, werden ja auch dann letztlich wieder für einen guten Zweck eingesetzt. Also auch da ist es ja so ein gewisser Kreislauf einfach, wo man sich dran beteiligen kann. Dann magst du vielleicht nochmal sagen, wo und wie kann man euch denn finden? Und ich hatte auch gesehen, dass ihr tatsächlich, da kommt wahrscheinlich wieder deine Leidenschaft zutage, dass ihr auch so Flohmarkttage immer mal wieder plant. Vielleicht magst du da mal nochmal kurz was zu sagen.
Also Flohmarkt machen wir auch schon seit Jahren. Wir haben hier einen großen Hof und der Hinterhof ist seit Jahren irgendwie, vorher mal es ganz lange privat gemacht und jetzt durch diesen Concept Store sagen wir natürlich, dieser Flohmarkt ist für alle offen, die auch was verkaufen wollen. Also wir haben so 2-3 Mal im Jahr unseren Hofflohmarkt und da bieten wir auch was zum Trinken und zum Essen an, was Regionales. Da arbeiten wir auch mit regionalen Anbietern zusammen und bieten halt jeder, der was verkaufen will, von A bis Z einen Platz für wenig Geld. Und hoffen da einfach auf mehr Gemeinschaft, mehr Tausch und es macht halt immer super viel Spaß, diese Flohmärkte. Und man merkt auch, es wird immer mehr und mehr. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel auch so einen Winter Wonder Day gemacht. Das machen wir dieses Jahr auch wieder. Das ist so ein Weihnachtsmarkt. Da suchen wir auch immer gerne regionale Produkthersteller, Marmeladenverkauf, Schnapsbrenner, was sie so machen, die ja gerne mit ausstellen wollen. Und wir werden diesen Winter Wonder Day verwandeln wir auch den ganzen Hof in so eine Vintage-Landschaft. Also man kann dann auch, gibt's dann so Feuerstellen mit Vintage-Möbeln und so. Das war super angekommen, gut. Und schön. Das Ganze machen wir natürlich auch für einen guten Zweck. Wir haben eine Tombola zugunsten der Braunschweiger AIDS-Hilfe auch bei uns hier. Also ihr könnt, es gibt einen Hauptpreis zum Polstern immer, einen Polstergutschein und sonst gibt es ganz viel Trostpreise und wir verkaufen dann ganz viel Lose und da machen auch ganz viele Unternehmen mit aus der Stadt hier in Wolfenbüttel. Und uns findet man natürlich an der Ecke, genau am Bahnhof. Das ist eigentlich mal sehr zentral hier. Wir haben hier so ein großes Einkaufszentrum auch nebenan. Jeder, der bei uns an der Kreuzung hier mal langgefahren ist, der sieht dann schon diese alten, knallenden, orangenen Markisen. Man kann uns eigentlich nicht übersehen.
Sehr schön.
Also am
so
besten
soll das sein.
Direkt in den Zug setzen und nach Wolfenbüttel fahren und dann mal bei euch vorbeischauen.
Wolfenbüttel ist eine wunderschöne Stadt. Lessing hat hier auch gelebt, also es ist wirklich wunderschön.
Das ist dann ein Ausflug wert, sehr schön. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall ganz herzlich an der Stelle für diesen Einblick, liebe Ariane, auch dass du uns mitgenommen hast in eure Werkstatt und wir bedanken uns für dieses schöne Interview.
Vielen Dank auch an euch für euer Interesse an unserer handwerklichen Arbeit. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Werbung. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee, Landapotheke, Landidee altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info. Da waren doch ein paar tolle Ideen dabei und falls ihr mal vor Ort in Wolfenbüttel seid, dann schaut doch gerne mal live vorbei. Auch ein Flohmarkt ist demnächst schon angekündigt, nämlich für den 9.9. Also vielleicht habt ihr ja auch Lust drüber zu stöbern oder meldet euch kurzfristig sogar noch selbst an.
Drüber zu stöbern ist auch ein schönes, ist das ein echtes Wort? Wir wissen, was gemeint ist.
Durchzustöbern. Wie sagt man denn? Drüber zu schlendern und durchzustöbern. Naja, egal.
Ja, genau sowas.
Go for it. Und was ja tatsächlich auch eine schöne Entwicklung ist, nachdem relativ lange Zeit immer irgendwie alles neu und mehr sein musste, wird Wiederverwertung ja langsam auch fast schon wieder schick, wenn man so will. Und so wurde 2021 beispielsweise erstmals auch der Upcycling-Kunstpreis vergeben, um eben Werke auszuzeichnen, die aus besonders kreativ verarbeiteten Altmaterialien bestehen. So in den letzten Jahrzehnten kannte man Upcycling insbesondere ja aus Entwicklungsländern, wo beispielsweise auch aus alten Gummi- oder Plastikprodukten durch besondere Techniken, zum Beispiel Flechten und ähnliches, neue Gegenstände kreiert wurden. Kennt ihr sicherlich auch aus euren Eine-Welt-Läden.
Genau. Aber man muss ja sagen, mittlerweile ist das Ganze auch in unseren reichen Wegwerfgesellschaften angekommen. Und hier, wir haben schon mal erwähnt, werden einige Unternehmen kreativer und verarbeiten sowas wie Bananenschalen zu Stoff oder Kaffeesatz zu Kaffeetassen und so. Also echt ganz coole Sachen. Zum anderen wird aber auch bei uns zu Hause immer mehr Hand angelegt. Von eben neu gestrichenen Möbeln über Allzweckreiniger aus Orangenschalen bis hin zu Vasen aus alten Tetrapacks. Also da gibt es wirklich unzählige Ideen. Wie gesagt, ihr findet auch viele Anleitungen in den Shownotes. Und was jetzt zum Beispiel auch sehr großer Trend war in den letzten Jahren, kennst du es auch, Julia, dass zahlreiche alte Obstkisten, Paletten, Weinflaschen, Rohre, all solche Sachen in unsere Wohnungen und Häuser Einzug gehalten haben.
Stimmt.
Die dann zu Regalen, Betten und so weiter wurden. Das Problem an der ganzen Geschichte, dieser Trend war ursprünglich super, wurde dann aber wie so oft von der Industrie komplett kommerzialisiert. Und plötzlich fand man dann überall neue Kisten und Paletten oder halt diese Shabby-Chic-Möbel, die auf alt gemacht sind, aber eigentlich neu sind und komplett überteuert. Also da ist der Markt uns mal wieder dazwischen gegrätscht bei der eigentlich guten Idee.
Also achtet da drauf. Es geht ja eben nicht nur um den Look, sondern beim Upcycling insbesondere darum, dass man wirklich gebrauchte Schätze oder Dinge, die einfach keine Verwendung mehr haben, findet. Beispielsweise in Secondhand-Läden, über Kleinanzeigen, auf dem Flohmarkt. Teilweise stellen Leute auch wirklich wahnsinnig gute Dinge an den Straßenrand. Also wenn ihr in Vierteln wohnt, wo das gemacht wird, manchmal lohnt es sich da, die Augen offen zu halten.
Oder fahrt mal durch die reicheren Viertel der Stadt am Sperrmülltag. Ohne Mist, also da ist den Leuten oft noch weniger bewusst, was sie da eigentlich haben. Da sehe ich auch ab und zu Videos von so Leuten, die wirklich für mehrere hundert Dollar oder so die Möbel danach noch weiterverkaufen, ohne irgendwas damit gemacht zu haben. Die werden einfach aussortiert, weil sie nicht mehr schick sind, nur nicht,
Hauptsache
weil sie
weg,
schlecht
ne?
sind.
Ja. Ja, das ist auch irgendwie ziemlich erschreckend an der Stelle. Ne? Also Augen offen halten und wenn es dann soweit ist, dass ihr irgendwie tolle Upcycling-Projekte in die Tat umgesetzt habt, wo ihr sagt, Mensch, da bin ich irgendwie echt stolz drauf. Das ist was, was ich gerne teilen würde. Wir freuen uns da auf eure Nachrichten, gerne mit Fotos. Schreibt uns und zeigt uns, was ihr so geschaffen habt. Und auch noch so als kleine Inspiration verlinken wir euch auch in den Shownotes einen Link zum Recyclist-Magazin. Das ist ein Online-Magazin, das sich auch der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Und da gibt es wirklich einen separaten Bereich für das Thema Upcycling, also was man aus Dingen, die man nicht mehr braucht oder die anderweitig nicht mehr gebraucht werden, so machen kann mit konkreten Ideen. Es gibt auch immer mal wieder neue Nachrichten dazu, Hinweise zum Beispiel auf bestimmte Verschenk- und Tauschmärkte und so weiter. Also stöbert auch da gerne mal durch, da ist einiges an Futter.
Und dann wären wir auch schon wieder fast am Ende und damit beim Grünfutter angelangt. Und ich habe heute mal wieder ein Buch mitgebracht. Und zwar ist das Unsere Welt neu denken, eine Einladung von Maya Göpel. Ist auch eine ziemlich bekannte Frau mittlerweile in Deutschland, würde ich behaupten.
Absolut.
Sie ist Volkswirtin, aber vor allem bekannt als Transformationsforscherin, Nachhaltigkeitsexpertin und auch Gesellschaftswissenschaftlerin. Und sie ist Honorarprofessorin an der Leuphana-Universität hier in Lüneburg. Also deswegen natürlich besonders cool. Und ich muss gestehen, ich habe lange Zeit irgendwie nichts von ihr gelesen. Ich habe die Bücher immer mal wieder so gesehen und dachte, oh ja, das klingt spannend. Und jetzt habe ich neulich endlich mal die Hotel Matze-Folge mit ihr gehört. Ich glaube, den Hotel Matze-Podcast haben wir hier auch schon mal empfohlen. Das ist ja dieser Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich muss sagen, einige Folgen sind nicht so dolle. Ich habe auch schon einige abgebrochen oder so.
Ja, geht mir auch so.
Ist tatsächlich sehr abhängig, wer da kommt und wie gut Matze, also der Host, mit denen so connected. Aber es gibt auch wirklich einige grandiose Folgen. Mein absoluter Favorite ist immer noch die mit Cornelia Funke. Die war wirklich, die hat mein Leben verändert, diese Folge, glaube ich. Die war wirklich gut. Und die mit Maya Göpel war auch super. Also sie war sehr sympathisch, sehr eloquent, hat wirklich erzählt wie ein Wasserfall, aber ganz spannende Dinge. Und genau, hat halt auch ein paar Bücher geschrieben. Und dieses war so das erste wirklich bekannte, oder war es sogar ihr erstes? Bin mir gar nicht sicher. Ist auf jeden Fall ein super Einstieg in Grundlagen von so wirtschaftlichen Mechanismen, aber wirklich auch verständlich erklärt. Es geht auch um technologischen Fortschritt, um diese Diskussion um Verzicht, wenn man es dann so nennen möchte und so weiter. Sie gibt Erklärungen für Buzzwords der letzten Jahre, so Sachen wie Rebound-Effekt oder externalisierte Kosten. Solche Geschichten zeigt auch auf, wie ein freier Markt, der immer so gerne propagiert wird von den Liberalen, uns eigentlich langfristig schadet und auch Reichtum ungerecht verteilt, was man ja wirklich auch schon sehr, sehr deutlich sieht in unserer aktuellen Welt. Also wirklich viele gute Grundlagen, viele gute Argumente auch, wenn ihr mal wieder irgendwie Diskussionen habt mit Leuten, die eben nicht so viel Wert auf Nachhaltigkeit legen oder das alles für ein bisschen überschätzt halten, dann hat man aber wieder ein paar gute Argumente in der Hinterhand. Und ich finde, sie veranschaulicht in dem Buch einfach sehr gut, welche Denkbarrieren uns oft im Weg stehen. Es sind gar nicht so reale Barrieren, sondern oft wirklich einfach im Barrieren Kopf. In unseren Köpfen, genau, die uns einfach im Weg stehen, um nachhaltiger mit natürlichen Ressourcen und auch mit menschlicher Arbeitskraft umzugehen. Also regt wirklich zum Nach- und Umdenken an, wie eine lebenswerte Zukunft aussehen kann, wenn wir dann den Mut haben, unsere Welt aktiv zu verändern, bevor wir dazu gezwungen werden durch äußere Umstände.
Sehr spannend. Ich habe auch noch eine gute Neuigkeit mitgebracht und ich möchte noch mal ganz kurz erinnern, ihr habt es wahrscheinlich alle in den Nachrichten vernommen, was dieses Jahr beim Wacken Open Air so los war.
Sollte man das? Also außer Regen war da irgendwas?
Genau, Wahnsinnsregen, Wahnsinnsschlamm, Wahnsinnsanreisechaos. Also ehrlich gesagt, glaube ich, wurde über diesen Wackenstart noch nie so viel berichtet wie dieses Jahr. Worüber aber nicht berichtet wurde oder fast nicht, wenn dann all die Menschen wieder weg sind. Und das war wirklich auch ein Bild der Verwüstung, muss man sagen. Es gab in diesem Jahr tatsächlich so viel Müll wie noch nie. Also lag mit Sicherheit auch daran, dass einfach viele Zelte, Campingstühle, Pavillons und so weiter aufgrund der Extremwetterlage zusammengeklappt sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und genauso sah es dann auf dem sogenannten Holy Ground tatsächlich auch aus. Das rief wiederum ein Team von knapp 200 AufräumerInnen auf den Plan. Und jetzt denkt ihr, naja, wo ist jetzt eigentlich die gute Neuigkeit an der Stelle? Bis jetzt haben wir irgendwie kollabierte Zelte und Menschen, die tagelang den Müll anderer hinterherräumen müssen. Stimmt, das aber nur die Einleitung. Denn auf einem Festival in der Nähe von Berlin kam eine sehr kreative, nämlich Modedesignerin, Katrin Rieber aus Hamburg, auf die Idee, das gibt's doch nicht, dass da so viel gutes Ausgangsmaterial zurückbleibt, also beispielsweise Zelte und ähnliches, und daraus irgendwie nichts mehr passiert. Es kann doch nicht sein, dass wir das einfach so tatsächlich der Müllverwertung zuführen. Und so kam sie auf die Idee für ihr Label, das sie mittlerweile gegründet hat. Das nennt sich, weil sehr viel bestehend aus alten Zeltplanen, passenderweise Tentation. Die Designs kann man sich wirklich sehen lassen. Sehr zeitlos, was sie da macht. Also es gibt tatsächlich einfach so Regenkleidung. Es gibt richtig coole Taschen, also einfach so XXL-Shopper beispielsweise. Oder Taschen für Yogamatten. Jeder, der schon mal eine Tasche für eine Yogamatte gesucht hat, weiß, dass das quasi schwerer ist, als die Nadel im Heuhaufen zu finden. Und das sind wirklich coole Designs, sehr zeitlos und zu 100% eben aus diesen recycelten Materialien hergestellt.
Ich gucke nebenbei mal gerade im Shop, die sehen echt ganz cool aus, die Sachen. Hätte ich nicht gedacht, wenn man so denkt, altes Zelt, aber nee, haben wir es.
Ist tatsächlich sehr fashionable. Vielleicht findet ihr ja auch was, wo ihr sagt, Mensch, da gebe ich dem Ganzen noch ein zweites, anderes Leben. Und es war mein Zelt.
Vielleicht habt ihr auch sogar ein Zelt zu Hause, das irgendwie in die Jahre gekommen ist. Und wollt das mal in eine Jacke umnähen. Warum nicht? Ich meine, diese tatsächlich ist ja auch gerade wieder voll in Mode rumzulaufen, wie wir in den 90ern.
Oh yes.
Also, wo ich manchmal, ohne Mist, fahre ich irgendwie an Leute vorbei und denke so, ich kriege wirklich wie so eine Zeitreise, wo ich denke,
Flashbacks,
boah,
ne?
Ja, es könnte auch 96 sein.
Ja, ich fühle es sehr. Also.
Aber wie das so ist, alle 15, 20 Jahre kommen diese Sachen wieder, ist ja auch alles gut. Aber tatsächlich sind ja fast so diese Stoffe, weißt du, ne? Von auch so diese alten, diese, wie heißen das, so Jogginganzug, Jacken gefühlt und so, die mein Papa früher anhatte, wo ich immer gesagt habe, nicht so meins, ist jetzt wieder in Mode.
Oder auch wirklich so diese Jacken, die so aus Fallschirmseide oder sowas sind.
Ja, genau, genau. Mhm, ja, so genau, sowas in der Art.
Ja.
Und so sieht das ja jetzt auch aus, so irgendwie,
total,
wenn du es dann aus Zeltstoff machst. Von dem her seid ihr damit auch voll im Trend.
Genau, so ist es. Und vielleicht so die Quintessenz der Folge, Inspiration ist quasi überall.
Genau.
Man kann aus allem nochmal irgendwie was Neues, Gutes machen.
Genau, einfach mal versuchen, aus einer anderen Perspektive drauf zu schauen und irgendwas einfach mal umzudrehen, ein bisschen auseinanderzuschrauben und zu schauen, was kann ich damit noch machen?
Was könnte das werden?
Genau.
Fein, mit uns beiden wird es jetzt heute tatsächlich nichts mehr. Wir sind nämlich durch mit der Folge, aber keine Sorge, auch in 14 Tagen wieder für euch da. Wenn ihr Lust habt, abonniert doch unseren Podcast, schreibt uns, wie gesagt, grundsätzlich Kommentare, Anregungen, wenn ihr schöne Upcycling-Projekte realisiert habt. Wir freuen uns auf jede Nachricht und auf jedes Bild. Und ansonsten hören wir uns demnächst wieder. Bis dahin.
Bis dann, mach's gut.